Wie viel Strom brauchen wir eigentlich und zu welchem Preis? Diese Frage ist nicht rein technisch, sondern in großem Stil politisch. Das ist ein Grund, warum die Verbraucherpreise inzwischen oft von den reinen Gestehungskosten einer Kilowattstunde Strom abweichen. Und zwar ganz besonders bei erneuerbaren Energien. Es sind aber eben diese Verbraucherpreise, die dann vielen Menschen Sorgen machen und die Dauerbrenner sind in der Diskussion um den Industriestandort Deutschland. Das sogenannte Dreieck der Energiewende heißt daher Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit. Und wenn wir der aktuellen Debatte folgen, dann wirkt das auf mich eher wie die Quadratur des Kreises. Aber muss das so sein? Ging das nicht vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn das Thema weniger machtpolitisch und interessengeleitet aufgeladen würde? Mehr Ingenieurskunst wagen und dafür den nötigen Mix aus Planungssicherheit und Flexibilität finden, ohne dass immer sofort dramatische Konsequenzen deklariert werden, wenn wir einen Pfad verändern? Darüber sprechen wir mit Andreas Löschel. Er ist Energieökonom, war Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende und berät seit Jahren die Politik und Öffentlichkeit zu genau diesen Fragen. Mein Name ist Maja Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute mit einem Ausblick auf unsere Energiezukunft. Und wenn euch diese Gespräche weiterbringen, dann helft uns, auch diesen Podcast in die Zukunft zu tragen. Ein Link zu unserem Spendenportal findet ihr in den Shownotes. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung, Maja.
Ich finde, wenn man sich so anguckt, was du so alles bist, dann ist das sofort klar, warum du hier heute sitzen musst. Und zwar einmal eben Volkswirtschaftler, aber dann mit Ressourcen- und Umweltökonomik, was ja manchmal etwas verloren geht in den Modellhaftigkeiten der VWL. Aber dann eben in diesen ganzen Expertenkommissionen, die versuchen, diese Bundesregierung zu beraten, die Gesellschaft aufzuklären darüber, wie gelingt uns das mit dieser Energiewende. Da haben wir ja mehrere. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn die ein bisschen mehr in den Medien sprechen könnten, ohne dass es alles so politisiert würde, dann wäre das alles einfacher. Würdest du da mitgehen?
Tatsächlich, ich glaube, das ist eine, glaube ich, der Dinge, die auch für Wissenschaftler für die Zukunft eigentlich noch viel mehr in den Mittelpunkt geraten sollten. Wir sprechen ja an den Universitäten auch immer über Transfer in den letzten Jahren. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, tatsächlich in den öffentlichen Diskurs zu gehen mit den Akteuren, mit der Politik, mit der Gesellschaft und auch hier, was wir in der Wissenschaft gelernt haben, stärker nach außen zu tragen. Und zwar in der Form, die es dann tatsächlich auch immer noch so darstellt, dass klar wird, es gibt verschiedene Wege, die müssen abgewogen werden und die Wissenschaft zeigt aber, was eigentlich die Vor- und Nachteile, die Konsequenzen von den verschiedenen Wegen auch sein könnten und ja, Gesellschaftspolitik müssen sich dann dazu verhalten und eben, ich glaube, da spielt Wissenschaft eine große Rolle und ich würde mir freuen, wenn mehr Wissenschaftler auch in der öffentlichen Debatte sichtbarer wären.
Also ich erinnere das noch, als wir Scientists for Future gegründet haben, um zu sagen, nee, die Forderungen der jungen Menschen in der Straße, Fridays for Future, die sind schon gerechtfertigt und damit eben auch geguckt wurde, wer ist denn das eigentlich? Und dann hatten wir, ich war damals beim Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen, da gibt es alle Berichte für umsonst zum Runterladen. Das ist die Idee, dass das finanziert ist von der Bundesregierung zu sagen, das ist frei zugängliches Wissen. Und wie oft ich diesen Satz gehört habe, da gibt's ja ganz viele Empfehlungen, das ist ja alles vorgedacht. Und da habe ich wirklich überlegt, wow, also wie stark wir selbst, wenn wir in dem System stecken, vielleicht manchmal voraussetzen, wie viel tatsächlich gewusst ist in der Gesellschaft, aber natürlich umgekehrt, wie schaffen wir das aus dieser Talkshow-Loritis eigentlich, das ist ja vertrauensbildend, zu sagen, es gibt Wege, gerade wenn die Krisen da sind. Und da würde ich von dir aber ganz persönlich gerne nochmal hören, wie du diesen Weg gefunden hast oder genommen hast, weil es ist ja nicht immer einfach. Also man kriegt da ja auch Gegenwind, soll selber politisiert werden, Aktivistin, also was ich alles für Label auch bekommen habe. Und diese Zone zu finden, wo man sagt, nee, das ist noch klar fundiert, aber ich mache mir eben Mühe, es in andere Formate einzupassen. Wie erlebst du das? Also wie bist du da gelandet?
Erstmal muss ich dazu sagen, ich habe ja sozusagen hier promoviert an dem Graduiertenkolleg DFG, also ganz klassisch sozusagen, aber ich habe meine erste Stelle gehabt am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, was ein Wirtschaftsforschungsinstitut ist und was sozusagen von der Grundausrichtung eben schon versucht, wissenschaftliche Forschung und Politikberatung zusammenzudenken. Das heißt, eigentlich war das für mich dann schon relativ früh klar, dass das mir Spaß macht und ich bin in der der Beziehung da recht früh schon auch in diese Kontakte gekommen. Und dann, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, ja, man hat ja, ist ein Bereich, der sehr politisiert ist, wie du es gerade auch gesagt hast, und wo es auch schwierig ist, sage ich jetzt mal, in gewisser Weise nicht dem einen oder anderen Lager oder der einen oder anderen Extremmeinung zugeschlagen zu werden. Und das habe ich relativ früh gemerkt und habe dann versucht, tatsächlich einfach so ein bisschen bei meinen Leisten zu bleiben, also bei den Sachen, wo ich denke, ich habe auch wissenschaftlich dazu gearbeitet, habe auch verstanden, was sind so ein bisschen die schwierigen Probleme, die dahinter liegen. Und im Energie- und Klimabereich ist eben so, die Sachen sind nicht schwarz-weiß. Mhm. Das meiste ist eine gewisse Abwägung, die kann man auch als Wissenschaftler meistens nicht so treffen, aber man kann sie offenlegen, und die Dinge haben Ecken und Kanten. Also es gibt keine so ganz schöne Politik sozusagen, die alles in einem erfüllt. Sicher, sauber, bezahlbar, gibt es immer Trade-offs. Und wie gesagt, das hat man relativ früh dann auch gelernt, auch in den Diskussionen im öffentlichen Raum, dass man da auch eine bestimmte Rolle dann spielen sollte, was so ein bisschen eine Informationsrolle auch ist. Ne? Und wenn man das, glaube ich, über längere Zeit so macht, dass es akzeptiert wird auch, dann, ja, dann wird man da auch gehört.
Dies sicher, sauber, bezahlbar steht ja für die sogenannte Dreieck der Energiewende, ne? Mit der Versorgungssicherheit, keine Blackouts, der Standort muss laufen. Das ist auch Schwerpunkt bei uns ja in dieser Staffel. Dann aber Nachhaltigkeit, die ganze Thematik von wie kommen wir weg von den Fossilen, und Bezahlbarkeit. Und im Moment wirkt das ja nicht nur wie ein Dreieck, sondern wie eine Quadratur des Kreises, wenn man ehrlich ist. Du hast eben schon erwähnt, dass es manchmal so schwer ist, diesen Weg zu gehen, solange noch die Zweifel groß sind, ob der trägt. Also das kenne ich noch aus dieser Arbeit zu erneuern. Die können das ja nie leisten, es wird nicht halten, das funktioniert nicht. Ist das ein Stück weit dieses, wo du sagst, wir können es deshalb nicht 1:1 planen bis auf die Kommastelle, sondern es braucht eben auch ein Stück weit einfach Vertrauen in den Weg?
Ja, also ich glaube, wir haben schon ein gutes Verständnis, wo es hingeht in der Energiewende. Also ich mache ja auch Weltklimarat und da haben wir versucht auch mal wirklich in der Breite auch zu schauen, was sind eigentlich die Dinge, auf die man sich sozusagen verlassen kann, wo es hingeht. Das heißt, die Energiesysteme der Zukunft, die werden im Kern erneuerbar sein, die werden gekennzeichnet sein müssen durch bedeutend höhere Effizienz, die werden bedeuten deutlich bis null Emissionen aus fossilen Energieträgern. Also die müssen massiv runtergehen. Man wird auch, ich sag mal, CO2-Abscheidung speichern. Wir müssen auch CO2-Emissionen aus der Atmosphäre holen, weil wir gar nicht so schnell runterkommen werden. Und es braucht ein Substitut wahrscheinlich wie Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe für manche Bereiche, die man nicht elektrifizieren kann. Und das heißt, im Kern weiß man eigentlich, wie so ein System ausschaut. So, aber es kann sich eben in der einen oder anderen Richtung auch drehen, je nachdem, wie Technologien sich entwickeln, auch wie Präferenzen sich entwickeln. Wie Gesellschaften auf bestimmte Technologien zum Beispiel schauen. Und deswegen gibt es nicht, glaube ich, jetzt so diesen einen Weg, den man jetzt schon vorhersehen kann. Aber ich glaube, es ist schon, wie gesagt, eine gewisse Klarheit, wo es hingehen wird. Und es muss eine gewisse Offenheit geben gegenüber diesen Entwicklungen, die eben in der Zukunft eintreten werden. Die Technologien im Kern, glaube ich, kennen wir, aber wir wissen nicht, wie schnell Technologien zum Beispiel lernen, wann sie, ich sag mal, im größeren Maße verfügbar sind und so weiter. Also es gibt eben nicht die Energiewende, sondern es gibt viele Energiewenden, aber die haben so ein gewisses Muster. Das Muster, glaube ich, versteht man schon, glaube ich, ganz gut. Und das ist auch einfach ein marktgetriebenes Ding, wo eben dann neue Technologien, die eben günstig sind, da reindrücken und in der langen Frist sich auch dann umsetzen werden. Und andere, die wird man politisch auch erstmal etwas stärker an den Markt heranführen müssen, weil die eben noch zu weit weg sind, aber eben auch eine Rolle spielen in diesem zukünftigen Mix. Und darum geht es so ein bisschen auch im Weg nach vorne.
Ich habe mal ein kurzes Zitat mitgebracht aus einer Folge beim Science Media Center. Die machen das ja auch immer ziemlich klasse, finde ich, mit Wissenschaftlern über bestimmte Themen zu diskutieren. Und da ist die Herausforderung geschrieben, als der Windradausbau müsste schneller laufen, alte Anlagen durch neue ersetzt werden, Batterien und Backup-Kraftwerke müssen an der richtigen Stelle geplant werden, Wasserstoffleitungen gelegt, Elektrolyseure gebaut werden, die Strommärkte müssen für erneuerbare Backup-Kraftwerke und flexiblen Stromverbrauch umstrukturiert werden und das auch noch EU-konform. Ja. Also da haben wir ja die Gemengelage. So, ne?
Also.
Aber das ist ja auch für mich gleich so, weil wir ja bei Neudenken sind, auch so logisch, dass man dann eben nicht versucht, in der alten Art und Weise, wie wir Energie kennen, so zentral verbrannt, Brennstoff von irgendwo hergeholt und von dort zentral verteilt, dass das nicht das Design sein kann, in dem ich denken muss, sondern dass ich ja ganz anders, Prosumenten ist ja ein wichtiger Begriff in der ganzen Debatte, rangehen muss und damit eben diese Anreize, von denen du sprachst, Incentives, Märkte und aber auch Nachfrage eben generieren muss.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Märkte spielen aus meiner Sicht eigentlich sogar noch eine größere Rolle wahrscheinlich, weil wir eben so viele Akteure auf den Energiemärkten der Zukunft haben mit den Millionen von Prosumenten und den vielen Akteuren, die da unterwegs sind, die zusammengebracht werden müssen. Ne? Die Batterien müssen wissen, wann sollen sie laden, wann sollen sie entladen, die PV-Erzeuger und so weiter. Und das klappt eigentlich am besten über Märkte, aber dann müssen diese Märkte auch sozusagen richtig ausgestaltet sein und müssen eben dafür geeignet sein, mit großen Mengen an Erneuerbaren umzugehen. Und wie gesagt, da gibt es augenblicklich noch große Probleme. Ne? Wir sehen das eben augenblicklich bei den hohen negativen Preisen und großen Diskussionen, die es darum gibt, ne? Weil wir eben zum Beispiel zu wenig Flexibilität im System haben, zu wenig Anreize, auch aktiv zu werden in Zeiten, zum Beispiel, wo viel Strom da ist, Nachfrage dorthin zu verschieben, Batterien dort zu installieren und dann laufen zu lassen. Und wie gesagt, das Marktdesign passt sozusagen heute noch nicht, aber wird eine ganz große Rolle spielen. Das müssen wir recht schnell hinbekommen und die Vorschläge, die liegen häufig auf dem Tisch. Ne? Also zeitlich flexible Bepreisung, räumlich flexible Bepreisung, entsprechende Rahmen mit CO2-Preisen, mit Netzentgeltbepreisungen und so weiter. Also das System muss richtig eingestellt werden für so ein neues System, was eben dezentral ist und was eben ganz andere Charakteristika hat als früher, das alte Stromsystem.
Und das will ich mit dir ein bisschen entpacken, weil wir ja hier über die Strompreise reden, ne? Und es so wichtig ist, aus meiner Sicht zu verstehen, dass die eben immer auch politisch flankiert sind und dass es deshalb dieses Zusammenspiel braucht zwischen diesen Rahmensetzungen und dann eben Möglichkeiten, betriebswirtschaftlich denkend Angebote zu machen oder eben irgendwann auch als Konsumentin zu überlegen, naja, gut, okay, dann wird es sich für mich irgendwann rechnen. Ne? Das war die Debatte bei den Heizungspumpen. Du hattest eben negative Preise angesprochen.
Ja.
Dass er minus 500 Euro oder 499, wie kann überhaupt sowas passieren? Das ist doch rasant. Erklär das doch mal bitte.
Ja, also ich meine, Preise bringen Angebot und Nachfrage zusammen. Ne? Und wenn eben sehr, sehr viel Angebot ist und ein Angebotsüberhang, gehen Preise runter. Und wenn wir eben ganz, ganz viel Angebot haben, nämlich augenblicklich, wenn eben Sonne insbesondere gut scheint, aber die Nachfrage nicht da ist, dann charakterisiert sich das durch negative Preise. Ne? So. Und im Prinzip ist das erstmal ein Zeichen, dass diese Märkte irgendwie funktionieren und arbeiten. Das ist ja gut. Es gab jetzt hier keine Probleme im engeren Sinne, noch nicht so irgendwie. Aber man muss eben dann Angebote schaffen für Abnahmen. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass wenn es mehr Abnahmemöglichkeiten gibt in der Zukunft, mehr Batterien, Nachfrage auch vielleicht flexibler werden in Unternehmen, dann werden diese Preise, diese hohen negativen Preise auch so nicht mehr auftreten.
Ja, aber wer trägt die denn im Moment? Das ist ja Teil dieser Strompreisdebatte, ne?
Genau, wer trägt die denn? Also, na gut, das ist ein Markt, ne? Dann gibt es eben Anbieter und Nachfrage. Ich meine, man muss dazu sagen, ein Großteil des Stroms, der in diesen Stunden mit negativen Preisen produziert wird, der kommt auf kleine PV-Anlagen. Ne? Die werden sozusagen vermarktet durch den Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, der kauft die an für eine fixe Einspeisevergütung, die es heute gibt. Die Anlagen haben das ja über viele Jahre zugesichert bekommen und sind in der Beziehung erstmal etwas entkoppelt von diesem Preissignal. Also wir haben diese negativen Preise auf dem Markt, weil eben der Übertragungsnetzbetreiber jetzt diesen Strom treuhänderisch sozusagen am Markt verkauft. Na, und eben versuchen muss, dass er Abnehmer findet. Und er findet eben Abnehmer nur zu sehr, sehr negativen Preisen. Das ist so augenblicklich die Situation. Die Akteure, die in der Selbstvermarktung sind, die dann sozusagen selber auch dafür gerade stehen müssen, die würden dann vielleicht abschalten und würden diese Erzeugung gar nicht machen, weil sie ja wissen, sie müssen ja auch Geld mitgeben. Aber für die kleinen Anlagen, da geht es häufig technisch nicht. Oder wie gesagt, die haben eine anderen Kontrakt sozusagen über das EEG, sodass es da weder einen ökonomischen Anreiz gibt, noch eine technische Möglichkeit, das zu tun. Und deswegen haben wir die augenblickliche Situation.
Das EEG, dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz, war ja ursprünglich auch ganz wichtig, um Märkte zu schaffen. Also vor allem Technologiemärkte, zu sagen, wir öffnen das, gerade weil viele einzelne, auch kleinere Anbieter, Energiegenossenschaften gab es ja auch ganz viel, wissen, sie bekommen eben diese garantierten Preise und die Erneuerbaren werden bevorteilt in der Einspeisung. Das heißt, damit wurde es bankable. Also damit hast du ja nur einen Kredit bekommen, weil du wusstest, das wird sich amortisieren. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Erfolgserlebnis, dass wir jetzt zu viel Strom haben und dann kippt der Mechanismus. Das heißt ja eigentlich, dass wir flexibel bleiben müssen in den Anpassungen von politischen Instrumenten.
Genau, also ich glaube, die Idee war ja damals, dass man, also erstmal ist es eine gute Idee gewesen. Ich habe ja gesagt, wenn Technologien weit weg sind vom Markt, dann muss man sich überlegen, wie kann man die überhaupt an den Markt heranführen und sie unterstützen. Und gerade in diesen Technologien, die noch in den Kinderschuhen stecken, da ist es ökonomisch auch sehr sinnvoll, weil wir wissen, da gibt es eine sozusagen Innovationsexternalität. Ein Innovator kriegt gar nicht alles raus aus seiner Innovation und deswegen macht er zu wenig. Also sollte man den unterstützen. Das hochskalieren, dann lernen wir, Preise gehen runter und wir haben alle was davon. Also die Logik ist sehr gut. Aber das Problem ist so ein bisschen, wenn dann die Preise runtergehen, dann muss eigentlich Politik sozusagen nachfahren, die Förderung. Und das ist schwierig. Also ich sage mal, wenn man einmal Förderung eingeloggt hat, ist ganz schwierig, das wieder zu verändern. Und das heißt, im Kern ist man, glaube ich, einfach nicht so schnell nachgekommen, wie diese Technologien gewachsen sind und wie damit auch Kosten runtergegangen sind. Und deswegen hat man sehr, sehr hohe Ausbauzahlen gehabt. Wie gesagt, erstmal gut, aber natürlich ein Rucksack, den man da dann mitträgt. Und deswegen hat man jetzt eine Diskussion, wo man sagt, wollen wir nicht uns mal auf Technologien konzentrieren, die vielleicht besser integrierbar sind, die vielleicht günstiger sind, denn die Erneuerbaren, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, das sind ja sehr kapitalintensive Investitionen, die werden natürlich, die profitieren sehr von so einem verlässlichen Rahmen, zum Beispiel über die Einspeisevergütung, aber wollen wir das sozusagen nicht stärker fokussieren auf Technologien, wo wir denken, die sind günstig und skalierbar und besser integrierbar auch ins System. Und das ist ja die augenblickliche Diskussion um die Aufdachanlagen, wo es ja eine sehr starke Auseinandersetzung gibt sozusagen, ob man da Förderung weiterführen soll oder nicht. Das Ministerium möchte das nicht machen. Und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich ein paar ganz gute Argumente dafür auch, dass man sagt, man fokussiert vielleicht eher auf den Wind an Land oder Wind auf See oder auf die große Photovoltaik, die eben dann günstiger ist und vielleicht auch einfacher ins System integrierbar, weil eben solche Phänomene da nicht mehr so auftauchen. Da kann ich eben dann, die kann ich abschalten, da kann ich aber auch eine große Batterie daneben setzen, da kann ich die puffern, was die Leute jetzt ja auch machen, also Co-Location, Batterie und Windparks oder PV-Parks, dann belastet das sozusagen das System weniger. Wenn ich das so zusammenbringe, habe ich auch die ökonomischen Anreize, das zu machen, was ich halt augenblicklich auch nicht so richtig habe in unserem System. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, wie geht es nach vorne eigentlich weiter mit einem System, was, glaube ich, in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, aber was, glaube ich, jetzt so ein bisschen an Hindernisse läuft, so in den aktuellen Markt. Auch deswegen, wie ich gesagt habe, weil die Nachfrage nicht so mitzieht. Wir hatten ja die Idee, wir elektrifizieren viel schneller. Und das haben wir nicht hinbekommen. Also die Wärmepumpen, die E-Autos, die Anwendungen in der Industrie, das haben wir nicht so schnell hochgefahren, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und jetzt geht eben diese Schere Angebot und Nachfrage geht so systematisch auseinander. Und das sind, glaube ich, die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen.
Also eigentlich ist es ja ein bisschen ironisch. Wir haben gesagt, wir möchten erneuerbare Energien und daraus den Strom beziehen können, aber dann haben wir nicht genug Geräte strommobil gemacht, also dass man sie eben elektrisch betreiben kann und deshalb den Brennstoff wechseln kann.
Ja, ist eigentlich tragisch. Natürlich jetzt gerade in der heutigen Diskussion, die wir haben, auch über die hohen Gaspreise und Ölpreise, weil wir natürlich da auch Bereiche haben, wo zum Beispiel Elektrifizierung relativ gut funktionieren kann. Also sowohl bei der Elektromobilität als auch in der Wärmepumpe hat man eigentlich Technologien, die gut funktionieren und wo man von Gas und Öl eigentlich auch ganz gut wegkommen kann und die eben dann, ich sag mal, eine gute Abnahme auch finden könnten, weil sie auch sehr flexibel dann nutzbar wären, sowohl Wärme-Kälte als auch die Mobilität.
Die Klimaanlage in der Wärmepumpe, das haben auch wenige verstanden.
Beides, ne? Genau. So, aber die lässt sich auch flexibel nutzen. Ja. Ne? So, die könnte man eben genau dann auch hernehmen, um genau diese Spitzen so ein bisschen abzufangen. Und deswegen ist es so etwas tragisch, dass wir halt diese Diskussionen da ja sehr politisiert führen eigentlich, mit Technologien, die uns dann auch helfen würden, auch in diese Resilienzfrage, ne? Weil wie gesagt, es ist ja jetzt nicht nur ein Klimaschutzthema, es ist auch ein Resilienzthema und das heißt eben auch weg von den Fossilen in dem Maße, wie wir es heute nutzen.
Ja, und da ist es ja auch ein bisschen ironisch, wenn wir einseitig weiter davon sprechen, wie teuer die Energiewende ist und nicht gucken, was es denn eigentlich jetzt gerade an Preissprüngen gibt, weil wir eben es nicht geschafft haben, den Brennstoff schnell genug zu reduzieren und die Abhängigkeit davon. Nicht mal die Klimaschäden mit reingerechnet in die Kilowattstunden.
Nee, nicht mehr reingerechnet. Und wie gesagt, wir haben ja massive fossile Ausgaben, geben wir 16 Milliarden im Jahr aus, im Endeffekt für Importe von fossilen Energieträgern. Und wir haben jetzt schon auch eine ganz wichtige Frage, sozusagen, wie organisieren wir sozusagen den Ausstieg aus den Fossilen? Wie kommen wir da Schritt für Schritt raus? Wissen, dass wir da noch wahrscheinlich über 2-3 Jahrzehnte auch drinstecken. Also Gas und Öl, aber wo wir eben auch überlegen müssen, auf der einen Seite, wie kriegen wir die Erneuerbaren weiter ins System, auf der anderen Seite, wie kommen wir auch aus den Fossilen Schritt für Schritt raus?
Ich würde dich da gerne noch mal ein paar Sachen fragen, weil einige deiner Paper gehen so an Sachen ran, wo ich den Eindruck habe, die sind eigentlich Stellschrauben, um das Akzeptanzniveau zu erhöhen. Weil es ist ja, wie du beschreibst, technologisch wäre es möglich, das in einer anderen Größenordnung und schneller zu machen. Ökonomisch wäre es eigentlich sinnvoll, aber dann kommt da eben sowas wie Machtpolitik, Befindlichkeiten, jetzt Lebensstil, Kulturkämpfe, die dann eben reingejazzt werden. Und eigentlich ist es ja dann aus unserer Sicht immer in der Nachhaltigkeitsforschung so wichtig, du hast auch die Rolle von Co-Benefits in der Motivation stark gemacht, ne, zum Klima. Wenn jemand jetzt sagt, no, das mit dem Klima, das packe ich nicht mehr. Gerade bei Energie kann man ja diese Co-Benefits, also die Multigewinnstrategien haben wir das auch mal genannt, damit schon einige angesprochen mit der Resilienz-Thematik. Ja. Ich habe gemerkt, es hatte auch so eine Motivation von, wenn ich auf meinem Smartphone sehe, was mein Haus jetzt gerade für mich macht. Ne? Also ist so ein komplett anderer Motivator, der auch ganz ökonomisch, aber auch so eine Autarkie-Bedürfnisse anspricht. Wie hast du die zusammengefasst und die Forschung dazu?
Ja, also erstmal, wenn man sagt, man möchte jetzt zum Beispiel weniger Förderung in die Auftragsanlagen geben, gibt es ja vielleicht trotzdem eine gute Motivation, das zu machen, ne? Gerade für Menschen, die da vielleicht mehr auf Autonomie oder Autarkie schauen, die haben ja trotzdem hohe Anreize, ne? Also die haben einen Zusatznutzen, der ist jetzt sozusagen nicht sozusagen rein finanziell, ne? Finanziell muss auch sein, aber es geht eben drüber hinaus. Und allgemein haben wir die Herausforderung, wenn wir Klimaschutz machen, dass wir mit so einem globalen öffentlichen Gutproblem dastehen. Und das heißt einfach, dass es sozusagen maximal schwierig, weil ich sozusagen auf der einen Seite die Kosten für diese Transformation alle selbst tragen muss. Die sitzen bei mir, während die Nutzen, ne, die sitzen sozusagen bei den zukünftigen Generationen im globalen Süden und ein ganz klein bisschen bei mir sozusagen. Und
das heißt, obwohl Europa inzwischen ja auch verstanden hat, dass wir echt schnell warm werden hier. Ne?
Ja, aber auch so, ne? Also Kosten und Nutzen sind einfach zeitlich und räumlich entkoppelt.
Ja.
So, und das macht es einfach so schwierig. Und ich meine, Menschen fragen häufig erstmal, what's in for me? Ne? Und so. Und deswegen ist schon wichtig, nochmal zu überlegen, jetzt nicht nur zu argumentieren, das ist wichtig für die nächsten Jahrzehnte oder für die Welt, sondern es ist eben auch wichtig für jeden Einzelnen. Und da kommen eben diese Zusatznutzen ins Spiel. Denn man kann eigentlich das relativ gut auch zeigen, dass es viele Dinge gibt, die Klimapolitik auch schafft. Und ich glaube, man muss vielleicht sogar jetzt das so ein bisschen umdrehen in der augenblicklichen Situation, dass man sagt, man kommt eigentlich von diesen Nutzen. Also was sind eigentlich Dinge, die für uns gut sind? Sind es Jobs? Ist es eben die Autonomie, die wir haben? Sind es vielleicht die lokalen Luftschadstoffe, die runtergehen, das bessere Leben? Also was können wir da irgendwie nach vorne schieben? Und das macht auch was für den Klimaschutz. Ne? So, ich glaube, da sind mehr Leute ansprechbar. Und deswegen haben wir uns auch da in der Forschung oft angeschaut, welche Co-Benefits sind eigentlich besonders wichtig für Akteure, wenn sie mit solchen Fragestellungen konfrontiert sind. Und das Interessante, das stützt so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, der Co-Benefit, dieser Zusatznutzen, der ist dann umso wirksamer, sozusagen je weiter weg der ist von diesen ganzen Klimathematiken. Also das heißt, wenn ich das verbinde mit einem sozialen Aspekt, also Beispiel, ich habe eine Windanlage, die bei mir in der Kommune stattfindet und die Erlöse, die gehen irgendwo in die Finanzierung des Hallenbads oder des ÖPNVs oder sowas. Ne? Also es hat eine ganz andere Verwendung. Mhm. Also ich nehme jetzt nicht das Geld, um nochmal PV zu fördern oder sowas, ne? Sondern ich mache was anderes damit. Ich habe vielleicht was Soziales, ich habe vielleicht eine wirtschaftliche Geschichte, ich schaffe Jobs oder so. Das wirkt sogar mehr, ne, als wenn ich da jetzt auf der Klimaseite noch was oben drauf lege. Und ich glaube, der Grund ist, dass das eben sozusagen ein privateres Gut ist. Also etwas, was mir selber mehr zugute kommt, meine Gemeinschaft vielleicht auch mehr zugute kommt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch da wichtig, so ein bisschen die Logik im Klimaschutz so etwas umzuwandeln und eher auf diese positiven Aspekte mal zu schauen und dann eben den Klimaschutz eigentlich als Co-Benefit zu sehen sozusagen, na, aber sich da stark drauf zu konzentrieren.
Das wäre ja dann auch eine Thematik für politisches Design, ne? Weil das war ja eine Entscheidung zu sagen, wir vergeben, also ausschreibeorientiert, zum günstigsten Kilowattstundenpreis diesen Standort. Und damit hatten wir dann ganz viele diese Effekte, dass es nicht mehr die Genossenschaften, die Kommunen vor Ort waren, sondern eben Menschen mit größerem Kapitalbudget von außen, die dann aber die Effekte eines Windrads bei sich vor Ort nicht sehen. Aber das Geld fließt dann raus. Also diese Absentee-Ownership-Thematik, ne, ein abwesendes Eigentümerschaft, ist oft so ein bisschen schwierig, wenn man versuchen will, die Co-Benefits zu kommen.
Ne? Nee, es gibt jetzt aber auch gute Überlegungen dazu. Also wir begleiten zum Beispiel das Bürgerenergiegesetz Nordrhein-Westfalen. Da sagt man, wenn ihr solche Projekte habt, dann müsst ihr zusammenkommen, die Kommunen und die Betreiber. Und ihr müsst euch überlegen, wie teilt ihr so etwas die Vorteilhaftigkeiten auf? Ja. Und man macht jetzt da keine strikten Vorgaben. Es gibt ja manchmal strikte Vorgaben. Man muss 10% beteiligen oder 2 Cent ausschütten oder irgendwas. Nee, ihr könnt euch überlegen, wie passt das für euch lokal, aber ihr müsst uns dokumentieren, dass ihr das macht. Ne? Und das begleiten wir gerade wissenschaftlich, das finde ich super spannend, weil es wie gesagt darum geht, die Erneuerbaren müssen im Kern die Vorzüge vor Ort auch generieren. Ne? Sonst nimmt man im Endeffekt die Kommunen da nicht mit. Und dann, glaube ich, muss man gut informieren. Wir haben jetzt machen gerade eine Studie, da haben wir uns eben auch Akzeptanz von Windprojekten angeschaut. Und das ist auch total spannend, weil wir festgestellt haben, es gibt sowas wie eine laute Minderheit. Mhm. Ja, also das heißt, in diesen Prozessen ist es oft so, dass insbesondere die Gegner von solchen Projekten sehr, sehr laut sind. Und das erweckt den Eindruck, als gäbe es da große Widerstände. Ja. Wenn man befragt, wir haben wie gesagt die Kommunen befragt, die in den windreichsten Gebieten Nordrhein-Westfalens liegen, wie ist eigentlich eure Einstellung zur Windenergie? Und die meisten sind ganz positiv eigentlich gestimmt. Ja, aber man hat sozusagen eine Verzerrung, wenn man die fragt, die denken dann eigentlich, die anderen wollen es gar nicht. Mhm. Ja, ich bin da der, aber die anderen wollen es eigentlich gar nicht. Dann nehme ich mich natürlich auch eher zurück und dann komme ich in dieses Phänomen, dass wir eben laute Minderheiten haben. Und das haben wir häufig aus meiner Sicht in dieser energiewirtschaftlichen Debatte. Und deswegen ist halt so wichtig auch, dass, ich sage mal, Wissenschaft da versucht, das so etwas zu neutralisieren wieder. Mhm. Und genau solche Dinge auch mal nach vorne zu schieben. Wir wissen das von der Energie. Wende. Viele Leute unterstützen die Energiewende, aber viele unterstützen, wie gesagt, auch sowas wie Windausbau vor der Haustür. Ne?
Ja, das finde ich, also ich bin, wenn man so ein bisschen unterwegs und sagt, passt auf in diesen Kosten-Nutzen-Definitionen. Also was ist da reingeflossen? Vielleicht den einen Körper, die sind manchmal zu eng und zu kurzfristig, aber manchmal auch geografisch zu klein. Und ich fand, das Beispiel sprach da ganz gut rein. Also habe ich wirklich die Co-Benefits, also die anderen Variablen, wirklich reingerechnet. Und spätestens heute müsste man ja so eine Sicherheitsdividende beispielsweise auch noch drauflegen. Und je nachdem, ob ich es aufs Individuum rechne oder eben eine Kommune rechne, komme ich natürlich auch zu einer anderen Bilanz. Hinten raus.
Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, diese Transformation, die kostet auch etwas. Ne? So, also das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, auch in der Kommunikation. Man muss es den Leuten auch, man muss auch diese Vorteilhaftigkeiten, die unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen, muss man gut kommunizieren. Ne? So, ich glaube, es ist schon eine Investition in gewisser Weise, die wir machen, um auch langfristig uns tatsächlich besser aufzustellen einfach. Und wenn man da, ich sag mal, den Eindruck erweckt, das fällt schon alles irgendwie auf eine Linie und wird alles besser. Das ist, glaube ich, auch schwierig, sondern na, wir müssen jetzt uns anstrengen, wir müssen auch schauen, dass wir es effizient machen und gut machen und diese Transformation in der Beziehung auch positiv nutzen und auch positiv belegen, obwohl es vielleicht jetzt auch mal eine Investition ist in die lange Frist.
Ich fand das bei uns in den Diskussionen mit den Ökonomen immer wichtig. Die haben gesagt, wir müssen das Wünschenswerte günstiger machen und das, was aufhören soll, teurer machen. Und das ist ja so ein bisschen dieses Balance. Und dann braucht es Substitute, weil sonst hängen alle im Preischaos und wissen nicht, wohin. Ja. Wo siehst du uns da gerade? Weil ich habe das Gefühl, wir schaffen es nicht, die Substitute schnell genug aufzubauen, weil eben diese Preisunklarheit eigentlich nicht die Richtungssicherheit erlaubt, weder im Markt noch bei den Nachfragenden. Ja. Und diese Rolle von Bepreisung, vielleicht kannst du die nochmal rausarbeiten und überlegen, wie wir da wieder auf einen guten Korridor kommen.
Ja. Also erstmal, Preise sind total wichtig. Und im Kern muss es so funktionieren, fossile Energien teuer, erneuerbaren Strom günstig, so irgendwie. Ne? Und da müssen wir schauen, wie kommt man dahin? Also das bedeutet auch, wie können wir den erneuerbaren Strom günstig machen? Ist heute ein großes Thema. Wie machen wir die Systemkosten niedrig sozusagen? Aber auf der anderen Seite auch, wie machen wir die fossilen teurer? Ne? Das heißt, jetzt haben wir gerade eine Energiekrise, die wird aber auch wieder rumgehen und dann brauchen wir eben auch Instrumente, CO2-Preis, die dann wieder die richtigen Preissignale auch schicken. Also ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Baustein im Weg nach vorne. Aber Preise, die müssen wir richtig einstellen, aber die werden es alleine noch nicht bringen, sozusagen. Also ich habe über Technologien gesprochen, Technologien, die wir eigentlich brauchen, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, negative Emissionstechnologien, die sind so weit weg vom Markt, die werden sich marktlich nicht entwickeln. Die Preise werden da das nicht alleine wuppen können, sondern da wird man auch nochmal spezifisch in die Technologien schauen müssen und die unterstützen müssen. Und dann wird man auch Infrastruktur brauchen, ne? Weil das ist auch klar, man braucht natürlich im Energiebereich, man braucht die Strominfrastruktur, aber man braucht eben auch die Infrastruktur für den Wasserstoff, für den fürs CO2, also all das gilt es auch zu entwickeln. Ne? Und im Endeffekt ermöglicht es dann überhaupt, dass diese Preissignale Wirkung entfalten können. Sonst klappt das ja alles nicht.
Und in dieser Standortdebatte, da heißt es ja immer, dass bei uns die Strompreise jetzt prohibitiv, also so hoch sind, dass Industrie abwandern muss. Wenn man so ein bisschen überlegt, wer bezahlt denn eigentlich die ganze Infrastruktur, ist das ja eventuell auch ein Teil davon, über diese Preise da einen Anteil zu schultern. Wie anders könnten wir es denn machen? Also, oder ist das zum Teil eben auch ein bisschen übertriebene politisierte Meinungsmache? Also wie würdest du das versuchen einzuordnen, auch vielleicht über Zeitreihen? Du hast dir solche Sachen ja länger angeguckt. Also sie sind ja auch deutlich wieder gesunken, jetzt schon seit den ersten Schocks. Jetzt ziehen sie natürlich wieder an, aber ja nicht wegen den Erneuerbaren, sondern wegen den fossilen Brennstoffen. Also wie kriegt man auch da so eine gewisse Erwartbarkeit hin, aber nimmt so diese Übertreibung, aus meiner Sicht ist es manchmal eine Übertreibung, auch wenn wir wirklich vergleichen. Ja, mit einigen Ländern ist es sehr starker Unterschied, aber mit anderen Ländern, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie, ist es gar nicht so gigantisch. Wie würdest du da drauf schauen?
Ja, also erstmal, wenn man sozusagen diese Wettbewerbsfähigkeitsaspekte anschaut, dann würde man eigentlich ungern auf, ich sag mal, absolute Preise schauen. Das macht man ja sonst auch nicht. Ich vergleiche auch nicht die Lohnkosten zwischen verschiedenen Ländern, sondern was ich mache, ich vergleiche Lohnstückkosten. Also wie produktiv bin ich eigentlich, ne, wenn ich hier entsprechend meine Arbeit einsetze. Und genauso müsste man es bei Energie eigentlich auch machen. Man müsste sowas wie Energiestückkosten anschauen. Man müsste praktisch schauen, kriege ich genug Wertschöpfung aus meiner Energie. Und wenn man das macht, dann wird das Bild etwas anders, weil in der Vergangenheit eigentlich Deutschland es gelungen ist, recht viel Wertschöpfung zu generieren, trotz hoher Energiepreise. Ja, deswegen waren wir auch Exportweltmeister viele Jahre, obwohl wir diese hohen Energiepreise ja schon immer hatten und im Übrigen auch in der Zukunft wahrscheinlich weiter haben werden. Wir sind halt ein energiearmes Land in der Beziehung. Wir werden immer einen komparativen Nachteil, einen Nachteil gegenüber anderen Ländern haben. Aber wie gesagt, das Zentrale scheint mir zu sein, schaffen wir es entsprechend innovativ zu sein, Energie so zu verwenden, dass wir eine hohe Wertschöpfung hinbekommen. Mhm. Und das sehen wir jetzt schon, dass da auch einiges sich verändert hat in den letzten Jahren. Also zum Beispiel, dass Unternehmen eben stärker in wertschöpfungsintensive Produktion gehen. Ne? Man macht eben nicht mehr alles, ne? Weil die Margen sind zu klein und das kann man natürlich nicht decken dann. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Absatzzahlen sind teilweise gesunken, ne? Aber Wertschöpfung nicht so stark, ne? Weil man eben in andere Produkte gegangen ist. Und das werden wir in der Zukunft noch viel mehr sehen. Und wie gesagt, das hat in der Vergangenheit uns erlaubt, auch mit diesen hohen Energiepreisen umzugehen. Aber wir müssen dafür halt eine gewisse Geschwindigkeit auch in der Innovation haben, müssen auch flexibel bleiben, dürfen uns eigentlich nicht so an alte Muster klemmen, auch was so die Erfolgsmodelle sind, sondern müssen da weiterdenken, um mit diesen hohen Kosten umzugehen. Und da müssen wir natürlich versuchen, die Kosten runterzubringen. Ne? Also zu sagen, wie kann ich Energiekosten eigentlich runterbringen? Und da gibt es eine ganze Palette von Maßnahmen. Ich will vielleicht nur eine mal ausgreifen, weil die...
Die Palette nehmen wir gleich noch. Bitte ein bisschen. Ich fand nur zwei Aussagen, wenn ich das richtig paraphrasiere, total wichtig. Erstens kann man nicht unbedingt immer Äpfel und Birnen miteinander auf der Ebene vergleichen, weil man einfach ganz andere Kontexte mitdenken muss. Und das machen wir ja auch nicht in vielen anderen Bereichen. Geht es ja auch um komparativen Vorteil. Man fokussiert sich auf Dinge. Und das andere ist dann natürlich, das ist mir nochmal wichtig, es geht ja nicht darum, frei fiktiv zu sagen, Preise müssten so und so, sondern es hat ja immer auch eine Idee dahinter, wie viel es uns kosten müsste eigentlich, wenn wir ernsthaft die Schäden bilanzierten. Also gerade bei Klima ist das ja nicht eine Suche, wo ich sage, ich klebe mal ein bisschen Daumen hier hin und dahin, sondern da ist ja ganz viel Mühe auch reingeflossen zu sagen, wie viel kostet es eigentlich, wenn wir das internalisieren würden. Und deshalb ist ja diese Suche mit einer Ernsthaftigkeit unterlegt, die mir manchmal jetzt in der Debatte komplett fehlt. Da wird ja so getan, als würde da einfach irgendwer jetzt bestimmen, dass man die Endbevölkerung drangsalieren möchte oder die Industrie zum Abwandern zwingen. Also das ist ja eigentlich das, woran man so ein bisschen verzweifeln könnte zwischendurch, oder?
Genau, nee, also man hat eben so bestimmte Themen, da kann man eben super polarisieren und man kann es immer aus verschiedenen Blickwinkeln dann auch für die Polarisation nutzen. Das Energiepreisthema ist eigentlich ein schönes Thema. Ne? Ich könnte jetzt auf der einen Seite, habe ich jetzt gerade gesagt, vielleicht muss man das eher in Bezug setzen, was man mit der Energie eigentlich macht irgendwie. Dann kommt das ein ganz anderes Bild raus. Ich könnte auch sagen, ich schaue mir das mal im zeitlichen Verlauf an. Da ist es so, dass, ich sag mal, die Energiepreise, die wir in der Hand haben, das viele sehr exogen von anderen Ländern eigentlich bestimmt über internationale Märkte, die wir in der Hand haben, vielleicht gar nicht so arg unterschiedlich sind wie von vor 10 Jahren. Wenn ich jetzt mal schaue, was zahlt augenblicklich, zahlen die Unternehmen für Strom versus was haben die 2014 zum Beispiel, also vor 10 Jahren plus für Strom gezahlt, ist das vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Jetzt kann ich dann wiederum sagen, na, aber wir haben ja viel Geld in die Haushalte geschaufelt, ne, weil die Erneuerbaren werden nicht mehr sozusagen aus dem Strompreis heraus refinanziert. Wir machen teilweise die Netze nicht mehr aus dem Strompreis. Aber man kann unterschiedlich draufschauen sozusagen. Es ist eben nicht ganz so einfach, sondern es ist hilfreich, dann durchaus auch mal diese unterschiedlichen Blickwinkel mal aufzumachen, um das eben nochmal zu zeigen und dann eben zu sehen, naja, also so schlechter als vor 10 Jahren stehen jetzt die Unternehmen vielleicht gar nicht da, also in realen Preisen. Ja, auf der anderen Seite hat es uns wahrscheinlich schon ziemlich was mehr gekostet erstmal, diese Transformation. Das sehen wir in den Haushalten augenblicklich. Ja, aber vielleicht kann man trotzdem in vielen Bereichen damit noch umgehen, weil man eben noch innovativ ist. Und dann gibt es aber vielleicht auch Bereiche, wo es ganz, ganz schwierig ist, mit umzugehen, weil man diese Wertschöpfung so gar nicht generieren kann. Und dann laufen in richtige Probleme, aber denen wird man sich dann auch stellen müssen.
Du hast ja aber eben angedeutet, dass es eigentlich eine ganze Palette von Ideen gibt, wie man die Strompreise jetzt auch relativ schnell in Check kriegen könnte. Wo würdest du da anfangen oder wie groß ist die Palette? Kannst du uns die wichtigsten Stellschrauben mitgeben?
Genau. Also ich will jetzt nicht übertreiben, was so kurzfristig machbar ist, aber ich glaube, es gibt ein paar ganz wichtige Sachen, die wir jetzt angehen müssen. Also ich habe einen Großteil der zusätzlichen Kosten, der kommt aus der Infrastruktur. Mhm. Also das wird kommen, insbesondere durch die Energienetze, Stromnetze, die wir aufbauen, Übertragungsnetze, Verteilnetze. Und da sehen wir, da kommen große Belastungen in der Zukunft auf uns zu, weil wir eben, klar, die Strombasierung braucht eben Netz. Und da glaube ich aber, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da nochmal viel besser drauf zu schauen, wie viel Netz braucht man denn eigentlich? Mhm. Also wie sind da die Ausbaubedarfe? Auch ein bisschen, wie schnell schaffen wir eigentlich die Elektrifizierung? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir bauen jetzt gerade Netze auf, für viel Strom. Wir werden das vielleicht auch brauchen, aber vielleicht sehen wir das augenblicklich gar nicht so stark in der Entwicklung. Dann ist die Frage, wie lang brauchen wir eigentlich, bis sozusagen diese Elektrifizierung abhebt, ne? Weil wir wissen, im Bereich der Wärme, bei der Mobilität, da wird viel elektrisch sein. Mhm. Und da wird es
drum gehen. Ja, die ganzen KI-Dudes sagen ja, man kann gar nicht genug haben.
So, ja, die müssen sich dann aber auch an den deutschen Strompreisen messen sozusagen. Wird auch schwierig werden. Aber die brauchen natürlich der Netz. Da ist aber die Frage, wann kommen die eigentlich? Wann muss ich die hochfahren? Und augenblicklich sehen wir eher, dass der Strombedarf runtergeht oder stabil bleibt oder so. Also das heißt, man kann, glaube ich, in der Infrastruktur nochmal ranschauen. Man hat jetzt auch den Vorteil, eine der guten Sachen, die wir gemacht haben, war, dass wir eigentlich Plan- und Genehmigungsverfahren viel schneller gemacht haben, als es früher war. Das heißt, ich brauche nicht mehr so Jahrzehnte, bis diese Sachen laufen, sondern ich kann das in einigen Jahren machen. Das heißt, ich bin viel schneller, ich bin viel agiler, ich kann ein bisschen mehr auf Sicht fahren. Ja, und das heißt vielleicht, ich kann da auch ein bisschen Investitionen runternehmen erstmal und sozusagen diese Belastung über die Zeit strecken. Ich glaube, das wäre schon mal eine ganz wichtige Maßnahme. Und wenn man auf die Angebotsseite schaut, da wird es dann, wie gesagt, darum gehen, die Erneuerbaren besser in die Systeme zu integrieren und da auch stärker in die Märkte zu integrieren. Wie gesagt, das wird so ein bisschen neues Strommarktdesign dann auch bedürfen, also flexible Verträge, variable Preise, aber dann auch lokalere Preise. Wir sehen halt viele dieser Engpässe, Angebot und Nachfrage passt lokal nicht zusammen. Wir haben aber natürlich eine einheitliche Strommarktzone, wo der Strom für ganz Deutschland gehandelt wird. Das passt eigentlich heute nicht mehr. Dann bekommen alle Akteure sozusagen das Durchschnittssignal und nicht das lokale Signal. Da kann man viel Geld sozusagen einsparen, indem man eigentlich viel besser den Akteuren über Preise kommuniziert, ob Strom gerade im Überfluss da ist oder eben eher ein Problem da ist. Ne?
Das ist ja, in der Flexibilisierung steckt ja genau dieses, dass man versucht, wir bräuchten dafür Smart Meter, in anderen Ländern deutlich schneller gewesen, sie auszurollen, dann dieses bidirektionale Laden, also diese ganze Idee, wie wird mein Haus, mein Auto, Ladeinfrastruktur Teil von dieser Speichermöglichkeit, ne, damit ich eben auch da rein, rausladen kann und dann orientiert an dem, wann ist es teuer, gehe ich eher raus, wenn es gerade keiner braucht. Dann lasse ich es da auch so lange drin, bis es wieder abgerufen wird. Also der Gedanke ist ja total klug, braucht nur eben wieder diese systemische Perspektive und die Koordinationsmöglichkeit. Mhm. Und wie kann es sein, dass wir da bei dieser infrastrukturellen Voraussetzung, das sind ja dann eigentlich die, Netze plus Parameter, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, die Ladesäulen, die Speicher und so weiter. Was braucht es da für einen Durchbruch gerade?
Ja, also erstmal, ich glaube, wir haben diese ganzen Smart Meter Rollout, wir haben den ein bisschen verschlafen und vielleicht haben wir es einfach falsch eingeschätzt in gewisser Weise, wie wichtig eigentlich das ist als Ermöglichungsfaktor für die Energiewende, die eben, wie gesagt, stark auf Erneuerbaren bauen wird. Und mit den Erneuerbaren kommt eben diese Fluktuation mit rein, zeitlich, räumlich. Und da haben wir, glaube ich, auch in den Analysen ja, vielleicht ein bisschen unterschätzt, was sozusagen die systemische Komponente ist, die da mitschwingt sozusagen, und haben dann das eigentlich so getan, als bräuchten wir es gar nicht, weil vielleicht in der kurzen Frist die Fälle gar nicht so stark da sind, aber halt ohne das in der langen Frist sozusagen auch diese Integration gar nicht klappen kann. Also man hat es ein bisschen zu negativ drauf geschaut, glaube ich. Man versucht es jetzt, denke ich, zu beschleunigen, aber da geht es dann wieder die Frage, wer macht das eigentlich? Sitzt das eben bei den Verteilnetzbetreibern? Können die diese Investitionen stemmen? Wollen die diese Investitionen stemmen? Und da, also Flexibilität geht es darum, wie kriegt man die Batterien dann eigentlich an die Netze angeschlossen? Wer kriegt da den Zuschlag oder nicht? Und wie schnell werden die Netze ausgebaut? Also da sind viele Akteure beteiligt, und wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an Regulierungen, die an ganz unterschiedlichen Stellen ansetzt, und so richtig aus einem Guss scheint das augenblicklich noch nicht zu sein. Und was mir eigentlich so am meisten Sorgen macht, ist, dass wir sozusagen recht wenig kommunizieren, wo wir eigentlich hin möchten. Ja, genau. So, also ein bisschen, also eine Perspektive aufmachen, wo wir hin möchten. Und ich habe ja vorhin gesagt, Erneuerbaren werden eine ganz große Rolle spielen, aber wir werden viel außenrum noch brauchen auch. So, aber das heißt, ich habe manchmal auch so inhärente Widersprüche auch. Ne? Also ich sag mal, die Gaskraftwerke oder sowas. Ne? Also ja, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Gaskraftwerke brauchen, ne? Aber das nimmt jetzt sozusagen nichts weg von dieser wichtigen Rolle der Erneuerbaren. Mhm. Aber die werden eben dazu wahrscheinlich auch eine Bedeutung spielen. Wir werden die Speicher brauchen und so weiter. Aber ich sag mal, so eine konsistente Geschichte erzählen, ne? Wo man sagt, eben das sind die verschiedenen Aspekte, die eigentlich notwendig sind, und eben jetzt nicht den Eindruck erweckt, wir setzen jetzt alles auf Gas, ja, oder Erneuerbaren, die sind eigentlich eher schwierig oder so, ne? Das wäre wichtig, ne? Um so etwas, sagen wir, die Leute auch mitzunehmen und auch diese Balance etwas zu finden, ja, für so ein zukünftiges Energiesystem.
Ich finde den Punkt nochmal so interessant. Also wie reden wir darüber, bedeutet ja eigentlich auch, dass wir die Standortsicherung der Zukunft nicht jetzt nur an den kurzfristigen Preisen orientieren dürften, sondern eigentlich an dem Infrastruktur-Rollout, der uns in Zukunft dann stabile und besser planbare Bepreisungen hoffentlich ermöglicht, weil wir eben unabhängig werden von diesen Volatilitäten, die mit fossilen Brennstoffen inzwischen ja stark verbunden sind. Ihr habt das auch so ein bisschen aufgemacht, ne, mit dem ja, Gegenwartseffekt, nenne ich es jetzt mal, ja, ne, wie schwierig das für uns ist, diese längere Sicht zu nehmen. Also das war ja auch in der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ganz virulent, dass einige Ökonomen gesagt haben, ach, das ist alles, wird das über den Preis geregelt. Und dann müsste ich ja aber von den Menschen, die jetzt eine neue Heizung brauchen, wirklich verlangen, vielleicht haben sie Glück und ein Energieberater kommt, erklärt ihnen das, selber zu überlegen, wie steigt denn der CO2-Preis, wann wird denn wohl das und das teurer werden, um irgendwie zu überlegen, wann kommt der Break-Even für mich aus einer rein ökonomischen Kalkulation. Ist das ein bisschen an der Realität von Existenz vorbei, oder? Wie viele fallen in diese Kategorie sehr rationalen rechnend?
Ja, also ich glaube, erstmal muss man, glaube ich, nochmal sagen, also die Leute agieren schon im Kern rational. So. Aber viele der Entscheidungen, die eben in der Energiewende getroffen werden, sind Entscheidungen, die schwierig sind, ne, weil sie eben lange Zeiträume beinhalten und in der Beziehung eine gewisse Perspektive auch notwendig haben, wie Entwicklungen vorausgehen. Und deswegen ist es so schwierig, weil Akteure im Kern erstmal aufs Heute schauen und viel mehr aufs Heute schauen als vielleicht auf die Zukunft. Und das macht's schwierig, weil wir dann natürlich Dinge wie Effizienz, Energieeinsparung, zukünftige Einsparungen sozusagen systematisch unterschätzen. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ich kaufe mir vielleicht den etwas teureren Kühlschrank, der aber sehr effizient ist und ich spare dafür in den nächsten Jahren Stromkosten, versus ich kaufe mir den günstigen Kühlschrank, der aber vielleicht viel höhere Stromkosten in der Zukunft hat, nehmen die Leute oft dann den scheinbar günstigeren, der aber in der gesamten Lebensdauer eigentlich der teure ist. Und das gibt es in ganz vielen Kontexten, gibt es auch bei den Autos und so weiter. Das heißt, wir haben so eine Gegenwartsfixierung. Und das ist, glaube ich, da schon wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist eben diese Perspektive, wie entwickelt sich was, eine ganz zentrale. Und ich glaube, da kann man vielleicht zwei Sachen nochmal nach vorne schieben. Die eine Sache ist, wir haben ja Mechanismen, die eigentlich eine gewisse Planbarkeit in der langen Frist auch sicherstellen sollen. Also zum Beispiel der europäische Emissionshandel, der möchte ja einen Rahmen schaffen, der eben über die Zeit zu höheren CO2-Preisen führt und damit zu höheren fossilen Preisen. Also eine gewisse Planbarkeit, wie es eigentlich weitergehen soll, wenn ich eben aus Fossilen rausgehe und in eine Alternative investiere. Also der ist ganz wichtig offensichtlich. So. Und wenn ich jetzt aber den aufweiche, oder wenn ich den Eindruck erwecke, dass ich eigentlich so hohe fossile Preise politisch nicht durchhalten möchte.
Das ist ja aktuell genau der Fall. Ja,
dann habe ich echt ein Problem. Also ich sage mal, Tankrabatt, ne, ist jetzt nicht nur ein Problem wegen dem Tankrabatt, sondern grundlegender eigentlich, weil es zeigt, wenn es mal hart auf hart kommt und fossile Preise ansteigen, dann wird Politik versuchen, da in irgendeiner Form dagegen zu arbeiten. Und wenn ich das antizipiere, na, dann werde ich sagen, puh, dann bleibe ich doch lieber bei meiner Gasheizung. Ne? Weil wenn es hart auf hart kommt, dann wird schon irgendjemand mich rausboxen. Und das wäre ganz schlecht, weil dann kommen wir eben in so eine Abhängigkeit, in eine Pfadabhängigkeit rein, wo wir eben aus dem Bestehenden gar nicht mehr rausfinden. Und deswegen, also es geht nicht nur um die heutigen Preise, sondern über die Erwartungen der zukünftigen. Mhm. Und Politik spielt da eine ganz große Rolle. Und die Diskussionen um den Emissionshandel, um den Tankrabatt, die machen da große Sorgen, ehrlich gesagt.
Und wenn wir jetzt zum Schluss nochmal in den Standort für die Wirtschaft tatsächlich reingehen, wie schaffen wir das denn da, die... Also manchmal habe ich da eigentlich schon auch ein bisschen verkürzt, als würde jetzt wirklich nur der Strompreis dann einen dazu bringen, woanders hinzugehen. Aber es ist ja im Moment eine der drei zentralen Themen, die immer gebracht werden, neben dem Fachkräftemangel und ja, den Arbeitsstückkosten sozusagen. Wie würdest du da jetzt drauf antworten?
Ja. Also erstmal glaube ich, also wir haben, glaube ich, augenblicklich eine Situation, wo ganz viele Dinge übereinander liegen, die uns in der Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen machen. Und obendrauf kommt noch der Strompreis. Wie gesagt, früher hatten wir das Phänomen genauso. Das ist kein neues Phänomen. Aber ich glaube, da waren wir eben in anderen Dingen noch besser aufgestellt. Mhm. Heute, glaube ich, ist einfach das Gefühl, dass wir in vielen Kontexten eine sehr, sehr enge Regulierung haben, dass wir wenig Flexibilität auf den Arbeitsmärkten haben, ne, und viele andere Probleme im Steuerbereich und so weiter für die Unternehmen. Und jetzt kommt noch dieser Strom mit oben drauf. Jetzt ist aber so, die anderen Probleme sind häufig ganz schön schwierig zu diskutieren, ja, und auch nicht so plastisch zu machen. Der Strompreis ist sehr, sehr einfach. Ja, und mein Gefühl ist, wenn ich jetzt mal aufzähle, was gibt es alles für Probleme für Unternehmen, dass für einen Großteil der Unternehmen eigentlich dieses Energiethema gar nicht so weit vorne ist, wie man es vielleicht denkt. Also für manche schon, die sind sehr energieintensiv. Aber ich sage mal, ein Großteil der Unternehmen ist nicht energieintensiv. Das ist ein kleiner Teil der Unternehmen. Ein Großteil des Mittelstandes fällt da eigentlich nicht drunter. Und die haben ganz andere Probleme, aber die haben auch ein Energieproblem. Deswegen habe ich ja gesagt, müssen wir uns auch darum kümmern, wie kriegen wir das günstiger hin. So. Aber die Frage ist natürlich dann, was passiert mit denen, die wirklich so ganz energieintensiv sind. Und ja, ich glaube, da hat man jetzt schon viel gemacht. Also ich sage mal, ich glaube, die Politik hat da großteils, ehrlich gesagt, das Pulver verschossen. Also man hat ja versucht, die aus ganz vielen Kontexten rauszunehmen. Wenn es bei Netzentgelten, wenn man bei Netzentgelten schaut, bei Stromsteuer, jetzt Industriestrompreis, ne? Also ich meine, man hat da schon echt viel gemacht, glaube ich. Und ich glaube, da ist Politik, kommt da auch so ein bisschen an den Rand irgendwie von dem, was man machen kann. Und das bedeutet, ja, wenn wir es nicht schaffen, wie gesagt, sozusagen das System an sich günstiger zu machen, dann werden wir da in Probleme laufen, unweigerlich. Und dann wird die Frage sein, wie gehen wir da eigentlich mit um? Und das ist wahrscheinlich eine unangenehme Frage, weil das natürlich eine Frage dann ist, auch von Industrietransformation, von Frage von neuen Geschäftsfeldern, aber auch Weiterentwicklung von allen Geschäftsfeldern. Also ne, ich sage mal, auch die Stahlindustrie ist natürlich jetzt nicht alles energieintensiv oder so, ne, mhm, sondern nur bestimmte Teile davon. Also will man dann alles hier halten und so weiter oder teilen sich auch Wertschöpfungsketten auf in manchen von diesen Produkten, wo dann, was wir in anderen Bereichen auch schon gesehen haben, die ganz energieintensiven Sachen vielleicht woanders gemacht werden. Aber was möchte man vielleicht auch unbedingt hier behalten? Man möchte ja nicht alles weggeben. Aber die Diskussion haben wir ja noch gar nicht sozusagen. Mhm. Ne? Sondern heute ist eigentlich so mein Gefühl, der Ansatz, wir versuchen das, den Status quo irgendwie so gut wie es geht, ne, irgendwie abzusichern. Aber die Frage wird halt sein, wie lange das geht.
Dann stell dir zum Schluss nämlich noch die Frage, weil du ja auch Umwelt- und Ressourcenökonomik da hast. Wie kann es sein, dass in so einer Situation wir nicht stärker über Effizienz, Energieeffizienz oder auch mal Suffizienz sprechen und eine Wirtschaftsministerin sagt, ein Tempolimit bringt nichts, was ja auf jeder Ebene einfach erstmal nicht stimmt als Aussage.
Ja. Ja, jetzt ist so, als Ökonom sozusagen, ja, da ist man ja ein bisschen hin und her gerissen, weil man sozusagen eigentlich erstmal hofft, ne, wie gesagt, dass Menschen so einigermaßen auch rationale Entscheidungen treffen, was bedeuten würde, bei den heutigen Spritpreisen würde ich jeden ermuntern, vielleicht nicht so schnell auf der Autobahn zu fahren irgendwie. Auch das ist natürlich eine kommunikative Sache aus meiner Sicht. Also ist ja nicht so, dass in irgendeiner Form augenblicklich, ich sag mal, diese Problemlage wirklich beschrieben wird. Also wir sagen ja eigentlich nur, es ist alles kein Problem. So, ne, irgendwie. Man könnte ja die Leute auch so ein bisschen einstimmen darauf oder auch ihnen deutlich machen, dass es doch ein Problem ist, ein ökonomisches Problem, ein Kostenproblem. Und wenn schon nicht für uns, dann ein Problem für den Globus, ne? Weil ich meine, wir kaufen das Gas und das Öl, das fehlt dann an anderer Stelle. Und dort führt es eben zu Rationalisierungen oder Rationierungen. Da führt es dazu, dass man wirklich physische Knappheiten hat. Ne? So, also in der Beziehung auch das, glaube ich, da ist keine gute Kommunikation, die eigentlich zeigt, wo ist gerade die Situation und die auch deutlich macht, wie attraktiv eigentlich Einsparungen sind. Hm. Ja, so, also ich meine, wir haben das ja über verschiedene Kontexte jetzt schon diskutiert. Es ist natürlich sehr attraktiv, sich heute zu überlegen, was könnte ich denn eigentlich machen für den nächsten Winter, mich vorzubereiten. Also gibt es irgendwelche kleinen Maßnahmen bei mir zu Hause, im Gebäude? Mag ich nicht mehr vielleicht doch nochmal eine neue Heizungssystem anschauen oder was könnte ich bei der PV-Anlage machen? Also das kann man ja auch erstmal den Leuten auch positiv vermitteln, mhm, und dass diese hohen Preise erstmal dann auch andere Dinge eben wirtschaftlich werden lassen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Und das findet, glaube ich, viel zu wenig statt. Also wie gesagt, da glaube ich, dass diese, also wenn wir über die Fossilen reden, ich glaube, da geht es halt schon drum, man muss runterkommen von den Mengen, man muss besser diversifizieren, braucht mehr Bezugsquellen irgendwie und man muss Alternativen entwickeln. Ne? So, und alles drei muss zusammengehen, aber augenblicklich fehlt mir da so ein bisschen die Guidance, ne? So irgendwie die Perspektive, wie das gut zusammengehen kann.
Ich finde, das ist eine wunderbare letzte Beschreibung, warum es dringend nötig ist, das machen wir nämlich hier immer ein bisschen systemisch, auf die Sachen drauf zu gucken, eben, und dann zu überlegen, was ist der Instrumentenmix, mit dem wir auf den Weg kommen und dann eben ihn gerne auch anpassen, wirkungsorientiert. Das ist zumindest das, wofür ich aus dieser wissenschaftlichen Perspektive brenne. Das habe ich für dir wahrgenommen.
Ja.
Und ich finde es großartig. Das könnte ich bestimmt ganz viele Menschen anschreiben, um noch weitere Informationen zu holen. Wir machen ein paar Shownotes unten drunter. Und ich danke dir ganz herzlich, super, für deine Ausführungen hier heute.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Maja.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, ein Science Society Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.